Auch drüben die Familien mit den Kindern und Sie alle, verbunden mit denen, die im Krankenlager durch die Kassetten mit uns verbunden sind, möchte Sie grüßen mit einem Wort Jesu. Am zweiten Advent erinnern wir uns immer an die Wiederkunft Jesu. Er kommt, ja, am Ende der Zeit, der Herr der Welt, der die Welt richtet. Siehe, ich komme bald, sagt Jesus, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wir wollen miteinander das Adventslied singen, das in unseren Zeiten entstanden ist, von Jochen Klepper. Die Nacht ist vorgedrungen, Lied 14, die Verse 1, 2 und 4. 14. Wir wollen beten. Du barmherziger Herr, unser lieber Heiland, da wollen wir dir danken für diese schöne Zeit, die du uns schenkst, wo wir auf dein Kommen warten. Und wir wollen das heute ganz neu entdecken, dass du der mächtige Herr bist, der auch unser Lebensschicksal in Händen hält. Und dass du all dem Leid und dem Schweren, das viele von uns belastet, wehren kannst, so dürfen wir jetzt auch bei dir einfach alles ablegen, was uns traurig macht, was uns besorgt macht. Auch das, was uns beschwert aus den letzten Tagen. Und dann wecke ganz neu unseren Glauben, dass wir dich richtig erkennen als den Herrn, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Dass wir dir unsere Loblieder singen und dass wir fröhlich auftrumpfen können im Wissen um deinen Sieg und dass du alles in deiner Hand hast. Wir wollen dir jetzt in der Stille all das bringen, was als persönliche Not uns bedrückt. Wir beten in der Stille. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzenstür dir offen ist. Amen.
hatten.
Schön, wie die Kinder uns hier immer wieder mitnehmen in die Freude. Wir lesen Lukas 17, Vers 20 bis 30, vom Kommen des Gottesreiches. Als Jesus gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man's beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es. Also man kann nicht mit dem Finger drauf zeigen oder man kann auch nicht sagen, ich hab's da, hier, jetzt. Das ist ein verborgenes Reich. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter uns, doch da. Geheimnisvoll, so wie der Schatz im Acker. Jesus sprach aber zu seinen Jüngern, es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet, zu sehen einen der Tage des Menschensohnes, also des wiederkommenden Jesus. Und werdet ihn nicht sehen, und sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier, geht nicht hin, lauft ihnen nicht nach. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird es auch geschehen in den Tagen des Menschensohns, also der Wiederkunft Jesu. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Ebenso wie es geschah zu den Zeiten Lot, sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird es auch gehen an dem Tage, wenn der Menschensohn wird offenbar werden.
Jesus kam für mich. Jesus kam.
vielen Dank für euer Singen. Jetzt wollen wir einstimmen in Hosianna, Davids Sohn, dieses Adventslied 401, die Verse 1 bis 4, 401, 1 bis 4. Wenn es dort heißt von den Reichsgenossen, dann ist nicht an irgendwelche irdischen Reiche gemeint, wie manche vielleicht von ihrer unbewältigten Vergangenheit gedenken, sondern vom Reich Gottes. Wir wollen Teilhaber am Reich Gottes sein. Nur, dass sie dieses Wort richtig lieben können im biblischen Sinn. 401. Wir haben ein Gebet, das das Kommen Gottes herbeiruft in Jesaja 63. Das ist heute unser Predigtext. Jesaja 63 von Vers 15 bis Kapitel 64, Vers 3. Jesaja 63, Vers 15. Vorher ist es überschrieben, ein Buß- und Bittgebet des Volkes Gottes. War damals nach der Zerstörung Jerusalems, nach der Zerstörung des Tempels, nach der Vertreibung in die babylonische Gefangenschaft. So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater? Denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser, das ist von alters her dein Name. Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehr zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind. Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben, unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Da geht schon durch die letzten tiefen Anfechtungen durch, wenn man sich so von Gott verlassen fühlt. Es ist immer schwierig, ob das Ihre Situation heute trifft. Ich denke, es sind einige da, die das ganz besonders hören können. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, wie Feuer reisig entzündet, wie Feuer wassersiedend macht, dass dein Name kund würde unter den Feinden und die Völker vor dir zittern müssten, wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten, und führt es herab, dass die Berge vor dir zerflössen und dass man von alters her nicht vernommen hat. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen, einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Sie merken hier schon, wie Paulus das zitiert im ersten Korintherbrief, das auch hier erwähnt in der Anmerkung, dass das erfüllt ist im Kommen Jesu. Liebe Gemeinde, es ist ja so wunderschön in diesen Adventstagen. Hab mich gefreut, bei mancherlei Besuchen zu sehen, wie überall so Erinnerungszeichen, Tannenzweige, Kerzen aufgestellt sind. Ist ja nicht nur die geschäftliche Dekoration in unserer Stadt. Was mich immer am meisten freut in diesen Adventstagen, ist doch, dass Menschen verwandelt sind. Die haben alle so liebe Gedanken. Die überlegen sich, wie sie jemand anderem Freude machen könnten. Wäre so schön, wenn das ganze Jahr über anhalten würde. Dass Leute sagen, oh, wo ist da noch jemand, da muss ich auch noch einen Besuch machen. Jemand Altes und Krankes und da ist noch jemand der Verwandtschaft, der wartet noch auf einen Gruß. Und doch möchte ich sagen, Advent ist nicht nur ein Privatidyll. Sie müssen einmal hinausblicken über Ihre häusliche Feier. Und heute am zweiten Advent hören und merken, das Kommen Gottes hat eine weltgeschichtliche Bedeutung. Das geht die Mächtigen an, die Regierenden. Das hat ja die Maria in ihrem Magnificat, in ihrem Loblied vor der Geburt Jesu so wunderbar gesungen, dass der kommende Heiland die Mächtigen vom Thron stürzt und die Armen aufhebt, einen Trost bringt, viel mehr als alle Sozialprogramme der Welt. Hilfe und Heil für die Menschen, die verzweifelt und ohne Hoffnung sind. Mir ist da unwillkürlich eingefallen, wie ich im Februar dieses Jahres in der kolumbianischen Stadt Medellin war und dort am Sonntag am Gottesdienst der Gemeinde teilnehmen konnte, war in einem Lagerschuppen eine kleine freikirchliche Gemeinde übervoll mit Menschen. Und da hat mein Freund, ein Dozent der dortigen Theologischen Hochschule, gesagt, guck mal, da oben, da steht das Haus vom Drogenboss Escobar. Da siehst du, ich kann das genau zeigen. Der hat Milliarden sein eigen. Und Medellin war berühmt als die Stadt der Theologie der Revolution, hat ganz Südamerika verändert. Aber dann sagte Theodona, du, was wir hier machen heute Morgen im Gottesdienst und was wir machen mit der Ausbildung unserer Prediger, das hat weltgeschichtlich eine viel größere Bedeutung, als was diese Geldleute und was die Mächtigen und die Umstürzler und die Revolutionäre machen. Ist Ihnen das auch so bewusst? Wir warten auf Jesus und Jesus hat alle Macht im Himmel und auf Erden und es werden einmal alle Knie sich beugen. Wenn der Herr Gericht hält, und da laufen alle Fäden der Weltgeschichte zusammen. Und heute, an diesem Tag, ohne dass wir das richtig unterscheiden und sehen können, baut Gott sein Reich unsichtbar mitten unter uns. Am Ende der Tage, wenn Sonne und Mond ihren Schein verlieren, wenn alles vergehen wird, dann wird er und sein Reich dastehen, so dass man sehen kann, ganz neu und wunderbar, er kommt. Also, jetzt bitte ich Sie noch einmal, dass Sie von Ihren häuslichen Feiern ein bisschen weiter hinausblicken über den Tellerrand und das sehen. Sie müssen ja nur die Zeitung aufschlagen. Und das tun wache Christen. Und Sie sehen, wie in unserer Welt gelitten wird, wie geseufzt wird, wie Menschen unter die Räder kommen, wie Unrecht geschieht, wie Menschen verzweifelt sind. Da wird gehasst und getreten und gehöhnt und gespottet. Da wird gehungert und gelitten. Aber übrigens, wenn Sie sich nur umschauen bei Ihnen in Ihrem nächsten Kreis, sondern hier in dieser Kirche, da sitzen neben Ihnen Menschen. Die sind völlig verzweifelt, mutlos, haben keine Hoffnung mehr, traurig und verzagt. Mir hat in diesen Tagen jemand gesagt, wenn ich nur eine Stunde einmal ohne Schmerzen sein könnte, das wäre schon genug. Und ich hab's nie. Sehnsucht, Leiden, Hoffnung. Und da hat dieses Gebet seinen Platz, als Adventsgebet. Ach Herr, reiß doch einen Ritzen in den Himmel, dass jetzt Menschen etwas erfahren von deiner Herrlichkeit. Mach doch den Himmel auf, dass Menschen jetzt dir begegnen. Mir ist das ganz wichtig heute Morgen, dass Sie überhaupt merken, was Beten ist. Wir stehen in diesem Ritzen vom offenen Himmel. Der ist da. Mit dem Kommen Jesu ist doch Himmel aufgerissen. Und ich darf hineinblicken und darf den Heiland Jesus sehen in seiner Macht und Herrlichkeit. Ich darf darum wissen, ich darf mein Herz vor ihm ausschütten. Ich darf ihm alles sagen, was mich bedrängt und was mich bewegt. Und darf ihm das sagen, wir dürfen vor ihn treten. Komm, Herr Jesus, das ist mein erster Punkt. Komm bald, komm doch bald, Herr Jesus. Vielleicht waren Sie einmal im Saal der Brüdergemeinde in Korntal. Da steht das ja an der Wand hingeschrieben. Komm bald, Herr Jesus. Das ist ein wichtiger Satz. Sie wissen doch, dass so das Neue Testament endet. Ganz am Ende der Offenbarung, bei diesem Durchmarsch durch die ganzen schrecklichen Weltentwicklungen, steht das. Amen, ja, komm bald, Herr Jesus. Jetzt muss ich Sie mal fragen auf Ihr Gewissen hin, wann haben Sie das letzte Mal so gebetet? Sehnsüchtig, komm bald. Sagen Sie, Entschuldigung, ich möchte doch zuerst noch, der eine will noch seine Heirat vorher haben und der andere sagt, ich möchte meinen Ruhestand noch genießen. Hat das nicht noch ein bisschen Zeit mit dem Kommen Jesu? Oder beten Sie wirklich so, komm bald, Herr Jesus, weil ja in der Urchristengemeinde ein Ruf, der jedes Mal ausgebrochen wurde am Ende des Gottesdienstes, bei jeder Zusammenkunft. Maranatha, unser Herr, komm bald. Ja, warum waren die so weltflüchtig? Die waren nicht weltflüchtig. Sondern sie haben sich gesehen, dass das Unrecht dieser Welt, das Böse, das Leid, die Tränen doch endlich ein Ende haben. Es kann doch nicht ewig so weitergehen, dass Gott auf die Seite gedrückt wird, dass Menschen tun, was sie wollen und jeder nach seinem Gutdünken bloß herrscht. Aber jetzt nochmal, warum wollen wir denn nicht so beten? Es gibt einen ganz einfachen Grund. Da merken wir erst, wie weit wir von den Gedanken Gottes entfernt sind. Wenn ich Ihre Gebete und meine Gebete mal analysiere, wir beten alle, Herr, löse meine Geldprobleme, löse meine Gesundheitsprobleme, löse meine schwierigen Familienverhältnisse oder den Ärger mit den Mitmenschen, die mir so blödsinnige Schwierigkeiten machen. Wir sind ganz sesshafte Bürger dieser Welt geworden. Jesus sagt mal, nach dem allem trachten die Heiden. So sind wir. Bewegt uns das noch? Dein Reich komme, Herr, lass doch jetzt dein Reich anbrechen, deine Gottesherrschaft mitten in unserer Welt. Wann wird denn das endlich einmal sein, dass du, Herr, Menschen wieder begegnest? Wir leben ja heute in einer sehr gottlosen Zeit. Und das sieht man am meisten an den Christen. Man sieht es am meisten an den gläubigen Christen, dass da so wenig Glauben und Erwartung auf das Kommen Jesu da ist. Wenn man Jesus erwartet, den Weltenrichter, schreck ich zuerst, dann denke ich, dann wird ja alles in deinem Leben bloßgelegt. Ach, wir sind doch schon lang durchschaut bei Gott. Dann müssen wir unsere Handlungen verändern, dann müssen wir unser Leben ganz anders sein. Ja, jetzt bitte, stellen Sie sich auf den kommenden Heil. Komm bald, Herr Jesus. Ich hoffe, dass Sie alles in Ihrem Haus nicht bloß auf Weihnachten richten, mit den Backwaren, die noch fertig werden müssen, mit den Päckchen, die noch zur Post müssen, Briefen, die noch geschrieben werden, dass ihr Leben bereit ist und sagen, ich bin einer, der täglich vor dem Herrn der Welt steht und sein Leben durchleuchten lässt. Mir tut das ein bisschen weh, dass manche ganz gutmütig und sie meinen so, das sei evangelistisch, missionarisch, wenn sie so Gott verteidigen und sagen, es gibt vielleicht doch noch irgendwo einen Gott. So wie wenn man Gott auf die Schultern klopfen könnte. Und soll man doch immer die Betroffenheit abspüren. Wir sind solche, die täglich von Gott geprüft und geläutert werden. Und deshalb sind wir auch Menschen, die sehr zerbrochen sind, hoffentlich alle unter der Last unserer Versäumnisse und der Schuld und der Sünde unseres Lebens. Wissen Sie, als Israel dieses Wort von Jesaja bekam, da waren sie in einem Tiefpunkt. Und die sagten auch, warum geht's uns so schlecht? Wie kann Gott das zulassen? Und warum müssen wir so viel Böses erleben? Und Jesaja sagt, ach, ihr habt doch Gott verloren, ihr steht doch gar nicht mehr in seiner Nähe. Was euch Not tut, ist eine neue Begegnung mit dem lebendigen Gott. Die braucht ihr. Und das sind ja oft Momente, wo das Kleine klein wird und das Große groß wird. In meinem Leben hat dieses Kapitel eine ganz besondere Bedeutung. Ich bin ja damals in den Schwarzwald hinaufgezogen und habe mein erstes Pfarramt begonnen, so fröhlich und mutig. Hat hier in Stuttgart eine große Jugendarbeit geleitet und da hat man schon Pläne gemacht und Programme gemacht und hat alles wunderbar geklappt und habe Leute eingeladen, von Tür zu Tür gegangen. Aber merkwürdigerweise, da kamen immer weniger Leute in die Jugendgruppen. Und eines Abends kam ich da rein und dann haben wir das Licht angeknipst, da war niemand mehr da. Ich dachte, was ist los, was läuft heute im Fernsehen? Aber da war nichts im Fernsehen, besonders kein Fußballspiel oder so. Europapokal, nichts. Und ich bin nach Hause gegangen und hatte so einen freien Abend und habe in der Bibel geblättert und kam an dieses Kapitel Jesaja 63. Und da steht drin in den Versen davor, Vers 10, Gott wurde ihr Feind, Israels Feind, und stritt wider sie. Also war mir gar nicht bewusst, Gott ist doch der liebe Gott. Dass Gott mit uns streitet, mit seinem Volk kämpft. Wissen Sie, dass das heute so sein kann? Dass Gott mit ihnen kämpft, ihnen Dinge aus der Hand schlägt und sie in sein Gericht nimmt, weil er sie lieb hat. Und weil er ihnen sagt, du verlierst deine Kraft im Vielerlei. Du musst das eine wiederfinden, das Not ist. Deshalb lässt Gott sie oft auch durch notvolle Zeiten gehen. Wissen Sie das noch, dass das Gericht Gottes heute schon geschehen kann? Und am meisten fängt das bei der Gemeinde Gottes an. Dass Gott mit uns hart ins Gericht geht. Und darum kann Gott uns viel zerstören, uns viel Lasten auflegen, damit wir zur Besinnung kommen. Und dass wir wissen, wir brauchen vor allem anderen, brauchen wir eine neue Gottesbegegnung. Er, der Herr, muss uns vor Augen treten. Dass deine Gegenwart mich wie die Luft umgebe. Leben Sie so im täglichen Geschäft. Er ist da, der ewige Gott, der mich hält, der mich durchleuchtet, der mich prüft, der mich wägt, vor dem ich stehe. Das gibt's ja, dass Gott uns den Weg zumauert. Jetzt werden Sie nicht ungeduldig, sondern verstehen Sie, da passt dieses Gebet. Ach, dass du den Himmel zerrissest und herabführst. Ich möchte doch dir wieder begegnen. Und wie viel anders jetzt in diesen Adventstagen, da ist das doch ganz besonders notwendig. Ich möchte ihm begegnen. Jetzt möchte ich es mit einem zweiten Teil gliedern. Die Hilfe steht vor der Tür. Die Hilfe steht vor der Tür. Mich überrascht, wie da gebetet wird. Das Gebet kann man nur in der Bibel lernen. Es gibt ja heute eine ganze Reihe selbsternannter Päpste. Die sagen, wie man heute nur beten darf. Da gibt's Leute, die sagen, man dürfe nur Lobpreisen einmal längere Zeit. Nun, ich denke, das ist immer gut, wenn man Lobpreist. Das wird immer vernachlässigt. Aber es kann uns niemand befehlen, wie wir beten. Sie dürfen auch klagen bei Gott. Das kann ihnen niemand verbieten. Manche Psalmbeter haben es auch gewagt. Und haben mit der Klage begonnen. Auch hier, da wird Gott gedrängt und da wird gesagt, ach Herr, jetzt reiß doch den Himmel auf. Sie dürfen so beten, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Ist nicht schön? Und sie dürfen vor Gott so hintreten und das sagen. Und der größte Ehrentitel Gottes bleibt Vater. Weil es unter den Menschen rechte Väter gibt, das gibt es wahrscheinlich gar nicht. Sondern weil Gott das Urbild des Vateramtes ist. Er ist Autorität. Wir nie. Und er ist der, der unser Leben in der Hand hat. Vater, ich will doch dir begegnen, deiner Macht und Größe.
Ich will mich ganz neu sehen unter dir, von dir umgeben, von dir geschaffen, von dir getragen. Und das, was Jesus noch ergänzend hinzugefügt hat von der Vatergüte Gottes. Der Vater ist noch größer als ihr Menschen alle in eurer Güte. Wo wird ein Vater seinem Kind, das um Brot bittet, einen Stein bieten und so einen Fisch will eine Schlange darreichen oder einen Skorpion in den Mund schieben? Wenn ihr, die ihr arg seid, euren Kindern schon gute Gaben gebt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch überschütten? Jetzt sagt er aber nicht mit allem, was er euch wünscht, sondern mit seinem Geist. Da bricht sein Königreich an. Jesus war das wichtig, dass wir uns nicht verlieren in Geldsorgen. Manche sind in ihrem Glauben ganz verunsichert, wenn sie keine Gebetserhörung erleben in materiellen Dingen. Wissen Sie, da kann Gott ganz groß zu uns sein. Er hat uns oft seine Güte erwiesen, aber Gott sieht das nicht als seine letzte Aufgabe an, uns im letzten Rechtshändel dieser Welt Sieg zu schenken. Ihm ist es wichtiger, dass sein Reich bei uns anbrechen kann, dass er da ist bei uns, dass seine Königsherrschaft da ist. Mich überrascht, dass man Gott so Druck machen darf. Schau doch vom Himmel herab. Darf man überhaupt so unflätig mit Gott reden? Dürfen Sie? Er nimmt Sie nicht übel. Sieh herab von deiner herrlichen Wohnung. Also, mir klingt das ganz respektlos. Aber auch das müssen wir lernen. Gott nimmt das Schreien seiner Kinder nie für respektlos. Wenn's nur zu ihm kommt, und ich möchte Ihnen sagen, Sie beten alle viel zu wenig, das ist doch die Chance, wo Sie Gottes Nähe erfahren können. Gehen Sie in die Stille, rufen Sie ihn an, Sie werden ihn ganz neu erfahren, wie er zu Ihnen redet. Das Schlimmste ist nicht, dass man respektlos betet. Das ist nie schlimm. Das hat Jesus bewusst gesagt, wie die Kinder sogar, Abba darf man sagen, wie die Kinder in der Babysprache. Sondern am allerschlimmsten ist, wenn man Gott auf der Seite liegen lässt. Kennen Sie auch so Familien, haben Sie vielleicht schon gesehen. Da sitzt das ganze Wohnzimmer voll und irgendwo in der Ecke im Ohrensessel sitzt der alte Opa. Der Junge mit 15 hat die Füße auf den Tisch gelegt und guckt Fernsehen und die Mutter bügelt und der Vater liest Zeitung und so wurstelt vor sich hin. Und immer wieder will der Opa was sagen und dann, da hört gar keiner hin, nicht? Und er ist noch da, aber keiner nimmt ihn ernst. Und wenn er was sagt, dann grinst einer, will mal dumm sein, lassen Alten da babbeln. Das ist respektlos in unseren Tagen, dass wir alle wissen, dass Gott da ist. Aber dass wir nicht mit ihm reden, ihn nicht ehren, in seiner Vatergüte nicht lieben und ihm nicht in die Mitte unseres Lebens hineinlassen. Du musst doch helfen, so dürfen wir kommen. Und auch wie es in den Worten da klingt, du bist doch da mit deiner großen Barmherzigkeit. Ich habe einen Faustpfand in der Hand, deine Barmherzigkeit. Vor ein paar Tagen las ich eine Nachricht, dass ein paar junge freikirchliche Christen eine Aktion gestartet haben. Christen sollten Buße tun. Für was? Zufälligerweise nicht für die Vergangenheit, sondern zufälligerweise für die Vergangenheit, dass wir so wenig Friedensinitiativen in der Vergangenheit in Jugoslawien gestartet haben. Ich habe dann mal kurz nachgedacht und habe gedacht, ich komme ja manchmal durch die Welt, aber nein, Jugoslawien war ich auch nicht. Stimmt. Und Friedensinitiative habe ich nicht mal in Stuttgart eine gegründet, nicht mal in der Gemeinde eine. Muss ich Buße tun? Da dachte ich, ein Quatsch wird heute erzählt. Ich freue mich, wenn Leute Friedensinitiativen haben, wenn sie vor allem noch eine Lösung wissen. Aber ich will nur für eins Buße tun, dass ich zu wenig gebetet habe. Das ist das, was mich drückt. Und das sollten Christen tun. Denn das Gebet ist mehr als irgendeine politische Erklärung, die doch genauso wirkungslos ist wie alle von der UNO und NATO und EG und sonst noch wo. Ich will den Herrn bitten, dass er doch in dieser dunklen Welt erscheint und durch seine Kinder wieder etwas bewegt, dass das Gottesreich anbricht. Und da will ich am meisten beten, dass das auch heute in unseren Kirchen wieder geschieht, in unseren Gemeinden. Ach Herr, ach, dass du den Himmel zerrissest. Und das Faustpfand ist seine Barmherzigkeit. Deine Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Wir wissen doch, wie Gott barmherzig ist. Er will doch helfen. Er hat sogar Mahnwachen um seinen Thron gestellt, so steht es mal beim Propheten Jesaja, die ihn immer wieder an seine Verheißungen erinnern. Wenn wir doch beten, dann könnte Gott in unseren Tagen so viel bewegen. Noch ein letztes, wir warten auf Gottes Macht und Sieg. Wir warten auf Gottes Macht und Sieg. Komm bald, Herr Jesus, war unser erster Punkt. Und das zweite war dann, die Hilfe steht vor der Tür. Jetzt warten wir auf Gottes Macht und Sieg. Also das Gebet ist schon eigenartig. Da kann man viel lernen. Da steht da, warum lässt du uns abirren? Warum lässt du, Vers 17, 63, warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen? Ja, also, wir wollten doch frei sein. Wir wollten doch mündig sein. Wir wollten doch unser Leben selber führen. Wir sind doch selber von Gott weggelaufen. Wir haben doch selber sein Wort weggeschmissen. Wir waren doch ungehorsam. Jetzt wird Gott angeklagt, warum lässt du uns in die Sünde hineinstolpern? Warum lässt du unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Warum lässt du das zu, Herr? Sehen Sie, das ist Glaubenssprache. Das ist ganz anders, als wenn Gott einer Vorhaltungen macht. Wie kann Gott das zulassen? Glaubenssprache, Herr, du weißt doch, wie ich hinfällig bin, wie schwach ich bin, wie leicht ich verführt werde von der Sünde in mir. Du musst doch eine Mauer um mich herum bauen. Du musst mich doch bewahren vor dem bösen Feind. Du musst mich aus den Klauen der Sünde befreien. Du musst mein Herz erneuern. Das ist schön, wenn man so beten darf. Ach Herr, erneuere mich, mach aus mir einen neuen Menschen. Sehen Sie, dass die Adventssonntage alle einen Sinn haben. Die Vorbereitung ist wichtig. Da steht noch da, Vers 18, kurze Zeit haben die Feinde dein heiliges Volk vertrieben, deine Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Es war damals der Tempel, es war für die Leute ein Schock, wie alle unreinen Füße auf den Ruinen des Tempels rumgelaufen sind. Es hat ja manche von ihnen auch etwas schockiert, wie die Bischofswahl ausging. Und ich höre immer wieder, dass manche sagen, was ist das bloß? In den Augen der Welt sieht das ja furchtbar aus. Unsere zerstrittene Kirche, die nicht mal mehr einen Führer bekommt. Ich würde immer wieder sagen, nun ja, ist ja die Frage, ob das Zweidrittelmehrheit sinnvoll ist in einer Gesellschaft, die so zerrissen ist und pluralistisch wie unsere Gesellschaft heute. Mir ist auch das Erscheinungsbild der Kirche nicht der letzte Maßstab. Viel schlimmer ist mir, was hinter dieser Krise erst offenbar wird. Dass in der Gemeinde Gottes schon längst keine Einmütigkeit mehr ist. Dein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht, im Tod und auch im Leben. Dass schon längst wir nicht mehr einig sind, ob Jesus nur ein Mensch war oder ob er Gottes Sohn ist. Dass wir schon längst nicht mehr einig sind, ob wir auf uns selbst bauen, auf unseren Edelmut und unsere Moral, unsere Ethik, oder ob wir allein durch die Gnade Jesu gerettet werden, der für uns am Kreuz starb. Und wenn da steht vom zertretenen Heiligtum, dann muss man sagen, auch in unserer Lage heute, was kann man da tun? Beten. Ach Herr, jetzt gib doch wieder, dass Menschen dir begegnen, deiner Macht und Größe, so wie sie es vielleicht durch Gottes Güte einmal selber erfahren haben, dass das Wort mächtig wurde und sie zum Glauben geführt hat. Dass Gott ihnen seinen Geist geschenkt hat und sie Christus erkennen konnten. Ach, Herr, gib's doch auch noch einmal. Das heißt, wie ein Feuerbrand musst du noch einmal herunterfahren. Wie Feuer reißig entzündet. Da muss noch mal ein Flächenbrand kommen, der alles mit sich reißt und belebt und bewegt. Also heute ist es ja ökologisch nicht mehr richtig zu erklären. Das liegt an unserer Zeit. Aber wie ich jetzt wieder in Mosambik war, hat mein Missionar, der mich da geführt hat, mein Begleiter hat immer wieder gesagt, guck, da drüben brennt wieder ein Feuer. Das ist ein Zeichen des Lebens. Das ist auch schlimm, wenn die das alles anbrennen. Das ist in Afrika eine Unsitte, dass die immer die Landschaft abbrennen, bevor sie ihre Felder bestellen. Also ich will das nicht gutheißen, nicht, dass sich einer jetzt an der Stelle aufhält. Das ist nicht der Sinn meines Beispiels. Sondern da waren jahrelang die Felder überwuchert von Gestrüpp und Gebüsch und jetzt schneiden Sie das alles ab und machen große Feuer, bevor der Acker wieder bestellt wird. Das sind Zeichen des Lebens. Da wird wieder gebaut, da beginnt das Leben. Oder wie oft hat Jesus das Bild gebraucht? Ich will ein Feuer anzünden. Was wollte ich lieber, als es brennete schon, dass es unsere kalten Herzen erwärmt. Dass wir wieder erfüllt werden vom Geist Gottes. Dass er durch und durch unser Leben bestimmen kann. Ach Herr, lass doch das wieder geschehen in unseren Tagen. Komm du wirklich und mach in unserer dunklen, unheimlichen Welt etwas Neues. Lass dein Reich anbrechen bei uns, was kein Auge gesehen hat und was kein Ohr gehört hat. Das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Das geschieht, in all den Jahrhunderten seit dem Kommen Jesu, dass er Einzug hält als der Herr und als der König und sie fröhlich macht in seiner Gegenwart. Amen. Wir singen nun vom Lied »Wie soll ich dich empfangen?« Lied 10, die Verse 7 bis 10. Beten. Jesus Christus, du Herr der Welt, du möchtest auch uns mit all dem, was uns jetzt bewegt, unter deine Fürsorge nehmen. Und wir dürfen ganz getrost und gelassen dir auch die Geschicke der Welt überlassen. Wir sind nicht die Regierenden und wir sind nicht die Mächtigen. Aber wir dürfen um deine Barmherzigkeit bitten, dass du jetzt auch wohl tust und auch dort, wo alle Dunkelheit der Welt so mächtig sich gebärdet, dass du dort durch deine Kinder herrlich wirkst. Du tust das durch die Jahrhunderte hindurch, auch im Verborgenen. Und wir möchten nur, dass unser Leben durch dich ganz geprägt ist von deiner Gerechtigkeit. In uns gibt es so viel Dunkles. Herr, das richte, das zieh ans Licht. Zeig uns, wo wir Buße tun sollen, wo wir umkehren sollen, damit du auch in diesen Adventstagen bei uns einziehen kannst und dass du durch unsere Hände, durch unser Tun und durch unser Reden hindurch viel, viel wirken kannst für dein ewiges Friedensreich. Herr, du hast deine Gemeinde immer wieder so mitten in die Welt hineingestellt. Und da denken wir jetzt besonders an die, die in der Not, in der Krankheit leben, die verzagt und mutlos sind. Gib doch, dass sie sich freuen in dir, dass sie wissen, du bist da. auch in aller Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Bei dir wird es hell und du lässt niemand im Dunkeln, der dich sucht. Und so gebrauche auch uns, dass wir in diesen Tagen in das Dunkel der Welt dein Licht hineintragen, deinen Trost, deine Freude. Ach Herr, wir danken dir, dass du jedem von uns so begegnen willst, dass wir in der unmittelbaren Nähe mit deinem Reich leben dürfen. Ja, so, dass du unser Leben gebrauchst, so, dass deine Königsherrschaft in dieser Welt aufgerichtet wird. Das freut uns, das macht uns Mut. Und da ist dir keiner unbrauchbar. Und jeder Tag unseres Lebens ist bedeutsam und wichtig vor dir. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch vom Lied 8, den sechsten Vers, vom Lied 8, den sechsten Vers. Die Kassetten vom Kinderchor, die gibt's hinten, auch in der CD-Version. Und da gibt's eine mit Weihnachtsliedern und eine mit übrigen Kinderliedern. Aber auch von den früheren Aufnahmen von unserem Kinderchor gibt es 14,80. Wer irgendwo mal versehentlich einen falschen Preis bezahlt hat, muss das nur sagen, dann wird das sofort wieder gut gemacht. Also die gibt's da und ich möchte sagen, auch wenn Sie irgendwo Patenkinder oder so haben zum Verschenken. Wir haben drüben im unteren Saal diese Waren aus der dritten Welt aufgebaut. Das sind diese Kenia-Taschen, die diesen Lederüberschlag haben, zwischen 10 und 30 Mark. Das sind Pfarrfrauen, die in großer, langer Handarbeit gemacht haben, damit ihre Kinder Ausbildung bekommen können. Also das ist immer wieder bewegend, wie die Mütter da gearbeitet haben und die Freude, dass wir die hier verkaufen und sagen, ihr wisst gar nicht, wie ihr uns helft. Und die Mütter, die wollen, dass ihre Kinder was lernen. Und das ist schön, wenn sie das auch fördern. Dann hat es diese Handarbeiten, diese Webarbeiten, diese aus äthiopischen Webarbeiten, die der Dr. Schmoll mitgebracht hat, direkt aus Äthiopien, die können sie hier gar nicht kaufen. Dann sind diese peruanischen Handarbeiten. Das sind peruanische, exquisite Lederwaren. Da aller Erlös kommt der Mission zu, drüben im unteren Saal. Ich darf noch einmal einladen, heute Nachmittag um 15 Uhr haben wir unseren adventlichen Altenmittag. Alle, egal ob Sie hier wohnen oder nicht, ich möchte Sie einladen, mit dabei zu sein. Alle, die über 65 sind, mit ihren Ehegatten herzlich eingeladen, dass wir mit uns feiern. Das ist mal schön, wenn man mehr Zeit hat, auch zum Begegnen. Auf Ihren Plätzen liegt der neue Notizenzettel. Der geht jetzt bis Ende Februar, damit Sie Informationen haben. Manchmal empfiehlt sich auch, wenn man ihn durchliest. Dann sind Sie ganz genau informiert. Und das sagen wir hier alles nimmer, was dort draufsteht. Von meiner Mosambikreise hat IDEA einen längeren Artikel gebracht. Wer ihn haben will, der liegt hinten auf dem Simson. Da kann man ihn kostenlos mitnehmen. Ich bin Ihnen so dankbar, was Sie tun. Mir passiert es ja immer wieder in der Predigt, wenn man so unmittelbar predigt und nicht am Manuskript wortwörtlich entlang geht, dass man einen wichtigen Gedanken vergisst. Und da passiert mir es immer wieder bei meinen Beispielen, dass ich einen entscheidenden Gedanken vergesse, wie ich Ihnen erzählt habe, dass ich dort in meiner Gemeinde in Schramberg-Sulgen in der Jugendarbeit den Tiefschlag erlebt habe, dass da niemand mehr kam. Muss ich ja hinzufügen, wir haben ein halbes Jahr später an der gleichen Stelle Bibelstunden mit 200 jungen Leuten gefeiert. So kann Gott seine Macht demonstrieren. Und das erleben wir auch immer wieder bei unserer Arbeit Hilfe für Brüder. Ich will das nur nicht, dass man da ein Gesetz draus machen, das muss immer so gehen. Und man zieht immer nur auf der Erfolgsschiene ab. Aber es ist eigentlich uns so eindrucksvoll, wenn man sieht, wie mit kleinen Hilfen viel getan werden kann. Und wir sehen das immer wieder, was durch ihre Gaben in aller Welt geschehen konnte. Einer unserer Mitarbeiter, Stefan Fett, war ja in Kambodscha, wo wir eine Mitarbeiterin, die Rita Blöcher, haben, in diesem Land Kambodscha, wo so viele Menschen über eine Million durch die Roten Khmer ermordet wurde, arbeitet sie in der Hauptstadt Phnom Penh unter Straßenkindern, in einer Arbeit, wo die eine Lehrlingsausbildung kriegen. Das war uns auch auf Weihnachten ganz wichtig, dass da möglichst viele junge Leute eine praktische Ausbildung kriegen und in dieser Zeit Jesus als Heiland kennenlernen. Was kann das für dieses Land, das so versperrt ist für die Mission, bedeuten? Und wir wissen genau, durch wen das geht, weil die Rita Blöcher dort vor Ort ist, also die durch unsere christliche Fachkräfte ausgesandt ist. Wir wollen das heute aber für die Arbeit von Hilfe für Brüder geben, die diese Mittel dort zur Verfügung stellen, damit diese Ausbildung geschehen kann. Ganz herzlichen Dank. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Frau Frieda Gruber, 97 Jahre Buchhalterin und dann war sie viele Jahre Mesnerin in unserer Gemeinde. Und zwar etwa bis zum Jahr 1956, starb jetzt im hohen Alter. Sie war ja dann in der Hasenbergsteige wohnhaft und dann in Würzburg im Altenheim. Die Familie Gruber mit der Bäckerei unten in der Hohenheimer Straße am Eck zum Bethesda war ja eine ganz wichtige Stütze für unsere Gemeinde. Und wir denken auch über diesen Abschied sehr, sehr dankbar an so viel, was uns Frau Gruber auch hier in der Gemeinde gegeben hat, auch wenn das nur ganz wenige sind, jetzt aus unserer Predigtgemeinde, die Frau Gruber noch persönlich gekannt haben. Aber wir wissen, dass das auch durch die Generationen weitergetragen wird, in großer Treue dem Herrn zu dienen. Bei der Beerdigung hatten wir die Losung des Sterbetages. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben. Wir gehören dem Herrn. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.